1, Journal um 8. Mit Julia Schmuck im Studio. Guten Morgen am 13. Juli. Werden Datteln oder Oliven aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland sanktioniert? Die EU-Außenminister beraten heute über Handelsbeschränkungen gegen Israel. Der Konflikt um die Straße von Hormuz geht weiter. Die USA greifen den Iran an und der Iran die Golfregion. Sind republikseigene Wohnungen des Integrationsfonds zu billig verkauft worden? Nach fast 2 Jahren könnten heute die Urteile im Prozess fallen. Und die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer biegt in die Zielgerade. Wie stehen die Chancen? Darüber spreche ich mit Wolfgang Eichinger aus der Sportredaktion. Das Wetter heute zu Wochenbeginn fast überall sonnig und tagsüber auch heiß. Wir starten in Brüssel, wo die EU-Außenministerinnen und Minister über mögliche Israel-Sanktionen beraten. Bei ihrem letzten Treffen vor der Sommerpause diskutieren die EU-Außenminister etwa Einfuhrverbote für Produkte aus völkerrechtlich illegalen israelischen Siedlungen in dem von Israel seit 1967 besetzten Westjordanland. Die Europäische Union bleibt in ihrer Israel-Politik gespalten, wie ORF-Brüssel-Korrespondent Tim Kupal berichtet.
Wieder einmal steht Israel im Zentrum der Beratungen der EU-Chefdiplomatinnen. Wieder einmal ist mehr als fraglich, ob eine gemeinsame Position dabei herauskommen kann. Vergangene Woche bezeichnet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Ausweitung illegal israelischer Siedlungen im Westjordanland als vollkommen inakzeptabel.
Utterly unacceptable.
Die Gewalt, um diese Ausweitung zu erreichen, sei abstoßend, so von der Leyen weiter.
And the violence used to achieve this expansion is abhorrend.
Die EU-Kommission legt den Außenministern heute mehrere Möglichkeiten vor. Laut einem durchgesickerten Papier reichen diese von Strafzöllen, die Siedlerprodukte auf dem EU-Markt zu teuer machen würden, bis hin zu einem vollständigen Einfuhrverbot. Die Fronten sind klar. Länder wie Spanien, Irland oder Belgien fordern schon lange scharfe Sanktionen. Deutschland und offenbar auch Ungarn und Tschechien sind bis zuletzt dagegen. Für einen Beschluss von Sanktionen, also Strafmaßnahmen, ist aber Einstimmigkeit erforderlich, erklärt Österreichs ständiger Vertreter bei der Europäischen Union, Botschafter Gregor Schusterschitz.
Sich eine Gruppe von israelfreundlichen Staaten, zu denen auch Österreich traditionellerweise zählt, auch uns unserer historischen Verantwortung. Also hier wirklich eine Einheit unter 27 zustande zu bringen, ist manchmal schwierig.
Österreichs Außenministerin Beate Meindl-Reisinger, NEOS, hat zuletzt signalisiert, Österreich könne Sanktionen gegen radikale israelische Siedler mittragen.
Das Gute an den Maßnahmen gegen Siedlerprodukten ist ja, dass es hier ganz einen eingegrenzten Bereich der israelischen Gesellschaft betrifft, eben der illegalen Siedlungen im Westjordanland, die ja auch aus unserer Sicht völkerrechtswidrig sind.
Für reine Handelsmaßnahmen ist keine Einstimmigkeit unter den EU-Mitgliedern, sondern nur eine qualifizierte Mehrheit notwendig, also mindestens 15 EU-Länder, die gemeinsam mindestens 65% der EU-Gesamtbevölkerung vertreten. Österreichs EU-Botschafter Gregor Schusterschitz.
Also die EU kann erst dann agieren, wenn die Kommission einen Vorschlag vorlegt. Und da gibt es schon eine gewisse Frustration unter den Mitgliedstaaten. Deswegen hat auch der Europäische Rat die Kommission aufgefordert, ein Optionenpapier vorzulegen.
Jetzt diskutieren die EU-Staaten also dieses Optionenpapier. Von EU-Diplomaten ist zu erfahren, dass die aufgelisteten Handelsmaßnahmen gegen israelische Siedler rechtlich als Sanktionen einzuordnen wären, was neuerlich Einstimmigkeit notwendig machen würde. Klar ist, das Thema Israel spaltet die Europäische Union weiter.
Die vierte Nacht in Folge gibt es wieder Gewalt im Nahen Osten und der Golfregion. Einerseits gab es US-Angriffe auf den Iran und andererseits vom Iran auf Golfstaaten, die mit den USA verbündet sind. Noch am Samstag ist in Maskat, der Hauptstadt des Oman, verhandelt worden. Doch von einem Abkommen sind die Konfliktparteien weit entfernt, wie Eva Spöcksteiner berichtet.
Man habe Dutzende militärische Ziele getroffen, so das US-Regionalkommando CENTCOM nach den US-Angriffen auf den Iran in den frühen Morgenstunden. So sollen Verteidigungssysteme, Radaranlagen, Drohnen und Raketenteile sowie kleine Boote getroffen worden sein.
Präsident Trump hat immer gesagt, wenn der Iran Schiffe attackiert oder generell aggressiv vorgeht, werde er kraftvoll reagieren, so der US-Botschafter bei der NATO, Matthew Whitaker. Auch der Iran hat wieder reagiert, mit Attacken auf die Golfregion. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben von Staatsmedien US-Militärziele und Stützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain angegriffen.
Was heißt das Wiederaufflammen der gegenseitigen Angriffe für die Weltwirtschaft, den internationalen Handel? Aktuell ist unklar, ob wieder Schiffe durch die für den Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormuz fahren können, wie Volker Obermeier berichtet.
Satellitendienste zeigen derzeit kaum Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, die einzige Verbindung vom Persischen Golf ins offene Meer. Auf den Trackerbildern im Internet sind derzeit zwei Frachter erfasst, die Signale senden. Der Iran bezeichnet die Schiffsroute als geschlossen, die USA hingegen teilen mit, der Iran würde die Meerenge nicht kontrollieren. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten belastet die Börsen in Asien, etwa in Japan, der Nikkei zeigt mehr als 2% Minus. Analysten rechnen weiter mit einer militärischen Auseinandersetzung. Außerdem ist der Preis für Rohöl wieder leicht gestiegen auf mehr als 79 US-Dollar pro Fass. Die Straße von Hormus ist für den internationalen Handel mit Öl und Gas essentiell. Exporte aus der Region sind vor allem für Länder in Südostasien bestimmt.
Und wir schauen weiter ins Burgenland, wo die bevorstehende Schließung eines privaten Pflegeheims für Aufregung sorgt. Kommende Woche sollen die Heimbewohnerinnen und Bewohner abgeholt und in andere Einrichtungen gebracht werden. Das Land Burgenland wirft der Heimbetreiberin falsche, betrügerische Abrechnungen vor. Bernd Kuschuh und Barbara Ganzfuß haben recherchiert.
Es ist ein moderner Holzbau im Grünen und mit nur 18 Betten ist das Pflegeheim Wagner in Rudersdorf wohl eines der kleinsten in Österreich. Pflegeassistent Peter Knorr sagt:
Für uns ist es da alles ein kleines Wohnzimmer. Diese familiäre Atmosphäre und man hat Zeit für die Bewohner und man wächst einfach zusammen.
Doch am 21. Juli sollen die Bewohnerinnen und Bewohner abgeholt werden.
Es ist hart, dass ich da muss zurückgehen, ne, weil ich mich so angewöhnt habe.
All die Leute im Rollstuhl, die nicht mehr denken richtig, denen nimmst du die Heimat weg. Wissen Sie, wie viele Jahre die schon da sind? Also die Härte, die ungeschwingte Härte, wie da vorgegangen wird.
Das Land Burgenland hat den Vertrag mit der Heimbetreiberin Petra Wagner über die Zahlung von Tagsätzen gekündigt. Der Vorwurf lautet, sie habe sich auf Steuerzahlerkosten bereichert, habe dem Land vor allem zu hohe externe Kosten verrechnet, aber in geringem Ausmaß auch Personal erfunden, das gar nicht auf dem Dienstplan gestanden sei. Der burgenländische ÖVP-Klubobmann Bernd Strobel nimmt die frühere FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wagner in Schutz. Er meint, dass nicht Verfehlungen, sondern Interessen von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil der Hintergrund der Heimschließung sei.
Er hatte schon lange kundgetan, dass ihm gewinnorientierte Heime ein Dorn im Auge seien. Und somit wollte er auch dieses Heim hier übernehmen. Als die Besitzerin nicht bereit war zu verkaufen, dann wurde dieses Heim schlecht gemacht. Das geht sogar so weit, dass eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft überbracht wurde.
Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat auch Ermittlungen wegen Betrugsverdachts eingeleitet. Was herauskommt, ist offen. Unterdessen konnte manch rüstiger Bewohner schon seinen künftigen Pflegeplatz in einem anderen Heim besichtigen. Die Tochter einer 100-Jährigen aber zeigt sich bestürzt.
Ich weiß ja gar nicht, wie sie das aufnimmt, wenn dann fremde Menschen für sie zuständig sind. Ich traue mir sie auch nicht sagen.
Und der betreuende Arzt im Heim, Philipp Karner, sagt, die betagten Menschen verlieren gewohnte Umgebung und gewohnte, beliebte Pflegekräfte.
Also eine Entwurzelung wird denen natürlich psychisch und physisch sicher nicht gut tun.
Heimbetreiberin Wagner sagt, man habe monatlich gegenüber dem Land verrechnet. Missverständnisse hätte man also leicht ausräumen können, meint sie sinngemäß, und macht eine Art Kompromissvorschlag.
Weil es ja immer heißt, gemeinnützig keine Gewinne, werde ich ab 1.8. gemeinnützig.
Die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter musste sie aber bereits kündigen. Das Land hat sie aufgefordert, sich anderswo zu bewerben. Stattdessen haben sie sich neuerlich im Pflegeheim Wagner beworben.
Wir alle, also weil wir einfach damit sagen wollen, wir wollen da bleiben,
sagt der Pflegeassistent Knorr.
Und was sagt der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann von der SPÖ zu all dem? Und was konkret wirft das Land der Heimbetreiberin vor? Bernd Kuschuh hat mit dem Landesrat gesprochen und der skizziert die Causa so.
Man muss schon die Verantwortung dort suchen, wo das Ganze aufgetaucht ist, nämlich bei der Heimbetreiberin. Und wenn Kontrollen der Fachabteilung massive Dinge ans Tageslicht bringen, da ist eine rote Linie überschritten. Und wir bemühen uns, dass wir wirklich diese Übersiedelung so behutsam wie möglich durchführen können.
Denn weiteres öffentliches Geld gibt es ab Ende Juli nicht mehr, kündigt der zuständige Landesrat im Journal um 7 an. Das ganze Gespräch ist wie immer online nachzuhören. Und jetzt geht es sportlich weiter. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer biegt diese Woche in die Zielgerade. Am Sonntag das Finale, morgen das erste Halbfinale, Frankreich gegen Spanien und am Mittwoch dann England gegen Argentinien. Da entscheiden sich also, welches dieser vier Teams am Sonntag im Finale stehen wird. Wolfgang Eichinger aus der Sportredaktion ist bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Top 4 Nationen der FIFA-Rangliste stehen also auch im Halbfinale. Keine Überraschungsteams, die es nach vorne geschafft haben, verdient angesichts der immer wiederkehrenden Schiedsrichterdebatten?
Bei Argentinien kann man zumindest nachdenklich werden. Da gibt es doch einige fragwürdige Situationen. Vielleicht kurz zusammengefasst, im ersten Spiel gegen Algerien hätte Lionel Messi durchaus die rote Karte sehen können, für mich eigentlich müssen, dann wäre Messi gegen Österreich gesperrt gewesen. Beim ersten Treffer der Argentinier gegen Österreich ist davor ein Foul an Xaver Schlager nicht geahndet worden. Im Achtelfinalspiel Ägypten gegen Argentinien ist ein Tor der Ägypter aus demselben Grund aberkannt worden. Der Trainer der Ägypter hat danach gesagt, ja, vielleicht wollten sie die FIFA den Weltmeister im Bewerb halten, vielleicht wollten sie die FIFA, dass Messi im Rennen bleibt. Weitere Fakten, Argentinien bekommt mehr Elfmeter zugesprochen, dafür aber im Vergleich zu den begangenen Fouls weniger gelbe Karten. Ist ein bisschen interessant und es gibt jetzt schon ein bisschen Aufregung auch in den sozialen Medien. Da kursieren Videos, wo der mächtige FIFA-Boss Gianni Infantino, Argentiniens Superstar, praktisch schützend auf dem Arm hält und mit ihm jubelt. Oder ein weiteres Video, da liegen sie gemeinsam mit dem WM-Pokal im Bett.
Morgen treffen der Vize-Weltmeister Frankreich und der Europameister Spanien im Halbfinale aufeinander. Wer hat denn da die besseren Chancen?
Es ist das Duell der beiden absoluten Turnierfavoriten und da trifft die Offensivpower von Frankreich, angeführt von Kylian Mbappé, auf technisch perfekte Spanier, die unheimlich ballsicher sind und defensiv sehr stark sind. Die Spanier haben in 6 Spielen nur ein Tor bekommen bei dieser Weltmeisterschaft und sie haben mit Mikel Merino den Superjoker. Im Achtelfinale und Viertelfinale ist er spät eingetauscht worden und hat sofort danach beide Male den Siegestreffer erzielt. Ich traue mir nicht zu sagen, wer die besseren Chancen hat. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Es sollte ein Spektakel werden. Hoffentlich hält das Spiel, was es verspricht.
Am Mittwoch spielen dann England und Titelverteidiger Argentinien gegeneinander. England träumt vom ersten WM-Titel seit den 60er Jahren. Football is coming home ins Mutterland des Fußballs. Ist das realistisch?
Definitiv. England kann Weltmeister werden. Sie haben mit Jude Bellingham und Harry Kane 2 Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Beide haben bei dieser Weltmeisterschaft jeweils schon 6 Tore erzielt. Und Halbfinalgegner vorerst einmal Argentinien war bei dieser WM in den 3 K.O.-Spielen alles andere als überzeugend. Da hängt natürlich sehr, sehr viel von Lionel Messi ab. Also das Finale ist für die Engländer auf jeden Fall drinnen. Ich würde sagen, dann wird es natürlich auch schwer. Ein Elfmeterschießen würde ich England nicht empfehlen. Das hat bei wichtigen Spielen zuletzt nicht funktioniert. Ich bin gespannt, ob es diesmal für den großen Titel reicht. Bei den letzten beiden Europameisterschaften war England im Finale, hat aber beide Male verloren.
Wir sehen heuer eine WM der weiten Wege, viele Flugstunden und erstmals das 16. Finale, weil mehr Teams mitmachen. Ist eigentlich der Plafond erreicht, was die körperliche Belastung betrifft?
Geht man nach den Leistungen der großen Stars bei dieser Weltmeisterschaft? Dann nein. Fast alle performen herausragend, zeigen sich in Topform. Nur die Belastung ist wirklich enorm. Englands Kapitän Harry Kane hat in der letzten Saison 64 Bewerbsspiele auf höchstem Niveau bestritten und da sogar ein paar Spiele ausgelassen. Auch Kylian Mbappé hat nur ein paar Spiele weniger gemacht. Also ich glaube, die Belastung wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Wer ist dann nicht in Topform? Wer ist verletzt? Wer bringt nicht seine Leistung? Und irgendwann werden die Vereine, wenn es weiter so geht, die Vereine das Spiel einen Aufstand machen, denn die zahlen ja monatlich die großen Gehälter.
Und jetzt will FIFA-Boss Infantino das Turnier noch größer machen. 64 statt 48 Teams, überlegt er. Ist das realistisch und auch praktikabel?
Ganz einfach. Der Gigantismus der FIFA soll weitergehen. Geht es nach FIFA-Boss Gianni Infantino? 64 Mannschaften, alles kein Problem. Das steigert die Qualität. Also 64 statt 48, das bedeutet 16 Gruppen und 128 statt 104 WM-Spiele. Die Geldmaschine der FIFA macht weiter Milliardeneinnahmen. Ob die Fans da noch mitkommen, das ist auch nicht so wichtig. Ja, und bei der nächsten WM 2030 also gibt es Spiele in Spanien, Portugal, Marokko und auch 3 Spiele in Südamerika. Also wieder unglaublich viele Flugkilometer. Umweltgedanken vollkommen egal. Er ist vielleicht auch nicht die Kernkompetenz von Gianni Infantino. Wichtig ist, der FIFA-Präsident ist bei fast jedem Spiel vor Ort, lächelt in die TV-Kameras und lächelt alle Probleme weg.
Sagt Wolfgang Eichinger aus der Sportredaktion. Am Sonntag wird der goldene Pokal übergeben bei der Fußball-WM der Männer. Vielen Dank.
Gerne.
Und wie sich die Hitzewelle Ende Juni auf die Gesundheit ausgewirkt hat, dazu gibt es heute neue Zahlen. Sie hat zu mehr als 10.000 zusätzlichen Todesfällen geführt. Die große Mehrheit, mehr als 9.000, waren über 65-Jährige. Das geht aus Daten der Gesundheitsbehörde ECDC und der Weltgesundheitsorganisation hervor. Und die Trockenheit und die Hitze setzt auch der Landwirtschaft zu. Das spüren gerade viele, wenn sie mit dem Mähdrescher über die gelb gefärbten Getreidefelder fahren. Vor allem im Osten gibt es viel weniger abzuernten, wie Petra Ocic berichtet.
Im Durchschnitt betragen die Ertragseinbußen beim Weizen 20%. Es sind also Maßnahmen gefragt, um das hitzebedingte Austrocknen des Ackerbodens möglichst lange hinauszuzögern. Dazu gehören der Zwischenfruchtanbau, eine möglichst schonende Bodenbearbeitung oder auch das Anlegen von Windschutzstreifen. Der Weinviertler Getreidebauer und Armer Marketing-Aufsichtsratsvorsitzende Lorenz Meyer sagt:
Nichts wächst ohne Wasser. Und deshalb wird es notwendig werden, dass wir Infrastruktur aufbauen. In Niederösterreich zum Morfettkanal, der hier schon ein wichtiger Punkt ist, auch zusätzliche Infrastruktur aufzubauen. Denn hier geht es um die Versorgungssicherheit der Menschen in Österreich.
Denn 2/3 des österreichischen Weizens werden in trockenem, pannonischem Klima angebaut.
Sind Republiks eigene Immobilien zu billig verkauft worden? Eine Antwort auf diese Frage gibt es möglicherweise heute vor Gericht. Nach fast 2 Jahren Verhandlungen könnten heute der Prozess rund um die Immobilienverkäufe des österreichischen Integrationsfonds zu Ende gehen. Die Angeklagten haben sich im Prozess nicht schuldig bekannt, wie Petra Bichler berichtet.
Aus Sicht der WKStA haben die Angeklagten den republikseigenen Integrationsfonds, kurz ÖIF, beim Verkauf vom Fonds Immobilien nach Strich und Faden ausgenommen. Die Angeklagten, darunter auch der frühere ÖIF-Geschäftsführer, sollen zwischen 2006 und 2009, als sich der Integrationsfonds aus der Wohnraumbeschaffung für Flüchtlinge zurückziehen wollte, die Gelegenheit genutzt haben, um Wohnungen und Liegenschaften zu einem Spottpreis zu erwerben. Die WKStA Untreue und einen Schaden von mehr als 10 Millionen Euro. Alle Angeklagten weisen die Vorwürfe seit Prozessbeginn vehement zurück. Die Verteidiger haben im Prozess argumentiert, es gebe für Flüchtlingswohnungen, die großteils sehr heruntergekommen und sanierungsbedürftig waren, keinen Marktpreis. Läuft alles wie geplant, soll es heute Urteile geben.
Die Meldungen hat Lorenz Wildner.
Vielen Dank. Eine Brandkatastrophe in Bangkok mit 27 Toten erinnert an die Tragödie in Krom Montana zu Silvester. Auch in dem thailändischen Lokal sollen die Notausgänge blockiert gewesen sein. Ein Kurzschluss einer Klimaanlage an der Decke soll den Brand ausgelöst haben. Der schalldämpfende Schaumstoff habe sich dann rasend schnell entzündet mit massiver Rauchentwicklung, sagen Zeugen. Die jüngste Hitzewelle in Westeuropa hat zu einer hohen Übersterblichkeit geführt. Mehr als 10.000 zusätzliche Todesfälle hat es laut der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und der Weltgesundheitsorganisation WHO Ende Juni gegeben. Das sei zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich. Zu 90% waren es Menschen über 65. Extreme Hitze belastet vor allem das Herz-Kreislauf-System. Tödliche Radunfälle betreffen in Österreich vor allem Menschen über 65. Von 65 tödlich verunfallten Radfahrenden im Vorjahr waren 40 Seniorinnen und Senioren. Der Verkehrsclub Österreich drängt deshalb auf einen besseren Ausbau der Radwege, speziell auf Straßen mit viel Verkehr und hohen Tempolimits. Es ist ein spektakulärer Grabfund in Litauen. Fast 90 Jahre nach ihrer Versteckung sind königliche Insignien aus dem 16. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Die wertvollen Grabbeigaben gehörten litauisch-polnischen und österreichischen Herrschern. Sie wurden in der Krypta der Kathedrale von Vilnius entdeckt. Und Tennisstar Jannik Sinner hat erneut den Rasenklassiker in Wimbledon gewonnen. Der 24-jährige Südtiroler, der auch Weltranglisten-Erster ist, schlägt den deutschen Alexander Zverev in 4 Sätzen. Es ist Sinners 10. Sieg in Folge gegen den als Nummer 2 gesetzten Deutschen.
Hochsommerlich das Wetter zu Wochenbeginn. Gerald Holzinger.
Fast überall starten wir heute mit bestem Bade- und Wanderwetter in die neue Woche. Ab morgen wird die Luft deutlich anfälliger für Regenschauer und Gewitter. Aktuell hat es in den Landeshauptstädten in Wien und Eisenstadt 24 Grad. In St. Pölten 21, Linz 20, Salzburg und Innsbruck 18, Bregenz 19, Graz 21 und Klagenfurt 19 Grad. Größtenteils geht es heute mit viel Sonne durch den Tag. Einige dichtere Wolken gibt es aktuell schon im östlichen Bergland, im Südburgenland und in der den Karnischen Alpen. Tagsüber bilden sich generell ein paar Quellwolken und an der Grenze zu Italien einzelne Regenschauer oder Gewitter. Zum Teil frischt lebhafter Wind auf und die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad, in 2000 Meter Höhe 13 bis 21 Grad. Der morgige Dienstag bringt weniger Sonne als heute. Im Westen sind schon von Beginn an ein paar Regenschauer und Gewitter unterwegs, im Tagesverlauf sind sie fast überall möglich. Und spülwarm und gewittrig geht es auch in den Tagen danach weiter.
Das war das Morgenjournal um 8. Veronika Filitz, Regie, Rainer Bloberger, Technik und Julia Schmuck. Am Mikrofon waren ihr Team im Studio. Gleich ist es 8:20 Uhr.